Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Merian. Wir nehmen euch mit an Orte, die wir für euch entdeckt und erkundet haben und gehen zusammen mit euch eine gute halbe Stunde auf Kopfreise. Ich bin Tinka Dippel, Chefredakteurin bei Merian.
Und ich bin Silvia Tiburski. Ich freue mich, wie du, Tinka, schon seit Monaten auf diese Folge zu diesem Ort, den wir ja beide sehr gut kennen. Denn heute geht es in eine Stadt, in der Harry Potter erfunden wurde, deren Zentrum fast komplett zum UNESCO-Welterbe zählt, in der eines der verrücktesten Silvester der Welt gefeiert wird und in der wir beide vor 25 Jahren studiert haben, zeitgleich ohne uns zu kennen.
Ja, was für ein lustiger Zufall, oder? Wir sind uns damals tatsächlich nie begegnet. Und wir gehen jetzt direkt mal mitten rein nach Edinburgh oder auch Edinburgh oder Edinburgh oder Edinburgh, auf jeden Fall in Schottlands Hauptstadt. Silvia, erinnerst du dich eigentlich noch an dein erstes Mal dort, also an den ersten Anblick? Ich tatsächlich sehr genau. Bin da mit dem Doppeldeckerbus vom Flughafen direkt auf die Princess Street gefahren. Das ist die zentrale Meile. Und dann siehst du oberhalb die Burg auf ihrem Berg, an dem sich auch die Altstadt krallt. Das ist ein irrer Anblick und ich war schockverliebt.
Ja, ging mir genauso. Also ich war damals mit 19 das erste Mal auf so einer Interrail-Tour hier. Ich kam also aus diesem Bahnhofsgebäude raus, der Waverley Station, und sah linker Hand dieses imposante Schloss und mochte die Stadt auch sofort. Es ist aber auch ein lustiger Zufall, dass wir uns hier im Studium nie über den Weg gelaufen sind. Wo hast du eigentlich gewohnt?
In Stockbridge, einem ehemaligen Dorf. Das ist heute ein immer noch total gemütlicher, aber auch sehr cooler Stadtteil. Und du?
In der Nähe von Dean Village. Das ist auch so ein Dorf mitten in der Stadt, noch heute.
Das ist gar nicht weit weg von Stockbridge. Da hatten wir beide ein ziemlich gutes Los gezogen, weil wir nicht so mittendrin in der Uni-Ecke gewohnt haben mit diesen wahnsinnig lauten Studentenwohnheimen. Ich bin von der Stadt irgendwie nie so ganz wieder losgekommen, war immer wieder da, privat und auch beruflich, zuletzt übrigens für Merian.
Also ich war auch privat und beruflich nochmal da und da haben sich ja auch schöne Freundschaften ergeben. Ich bekomme seit 25 Jahren immer noch jedes Jahr zu Weihnachten einen Edinburgh-Fotokalender von meiner damaligen Mitbewohnerin und Vermieterin Marjorie. Aber wir erzählen heute nicht nur durch die rosa Nostalgiebrille von dieser schottischen Hauptstadt. Robert Louis Stevenson zum Beispiel, einer der großen Erzähler aus Edinburgh, Autor von Der Schatzinsel, der hat mal gesagt, die Stadt sei ja nichts für zarte Gemüter, sondern eher streng und kalt.
Da ist schon was dran. Ich musste von Stockbridge zur Uni quasi nonstop bergauf laufen, teilweise richtig steil. Der Bus kam nie, zumindest nie, wenn ich da stand. Und manchmal hätte ich mich einfach gegen den Wind lehnen und ewig stehen bleiben können. Aber das Tolle ist, im Edinburgh-Wetter ist immer Bewegung. Und oft bricht dann so der Himmel auf und dann strahlt plötzlich die Sonne so auf das Castle. Es ist unglaublich schön. Und gerade im Sommer, wenn im August Theatersaison ist, also das berühmte Fringe-Festival stattfindet, dann ist Edinburgh das pralle, bunte Leben. Überall Musik, Theater, Performances. Und außerdem, wenn es draußen doch mal richtig nass, kalt und windig ist, dann gibt es ja jede Menge gemütliche Pubs.
Ah, da sind wir bei deinem Lieblingsthema.
Ich liebe Pubs, wirklich über alles und die in Edinburgh besonders. Aber bevor wir uns ins Nachtleben stürzen, lass unsere Hörer nochmal so richtig ankommen. Wir sind also auf die Princess Street eingefahren und blicken auf die Old Town und das Schloss, bilderbuchmäßig mit dem Fels verwachsen, seit dem Mittelalter. Also wenn sich eine Stadt auf den ersten Blick so richtig Respekt verschaffen will, ich würde sagen, so geht's. Die Old Town ist so eine wirklich sehr gut erhaltene mittelalterliche Altstadt. Die wirkt sehr verwinkelt und wegen der steilen Straßen teilweise richtig gestapelt mit abenteuerlich schmalen Treppen und Durchgängen. Und das wirkt heute natürlich alles sehr pittoresk und besonders. Im Mittelalter muss es aber wirklich ein lauter, stinkender Moloch gewesen sein, total überbevölkert. Und deshalb entstand dann im späten 18. Jahrhundert der Teil des Zentrums, der auf der anderen Seite der Princess Street liegt, die Newtown, mit so ganz klarer geometrischer Struktur, breiten Straßen, großzügigen Plätzen, bis heute so eine der ganz schicken Ecken der Stadt. Und beides wurde nie so wirklich nennenswert zerstört und zählt heute komplett zum UNESCO-Welterbe. Mir hat mal jemand gesagt, übrigens ein recht bekannter Kiltmaker aus Edinburgh, dass die Stadt sich optisch ja nicht so wirklich neu erfinden kann, so wie das rauere und gar nicht weit entfernte Glasgow in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Dafür aber in den Köpfen sehr viel passiert. Also, keine Sorge, das hier ist sehr viel mehr als hübsche Kulisse.
Also hübsch ist es hier schon, fast schon idyllisch. Vor allem, wenn man an so einem Dudelsackspieler vorbeikommt.
Boah.
Ich mochte das immer sehr. Aber natürlich gab es hier auch raue Zeiten, ne? Mord und Totschlag. Wenn man jetzt so ein Viertelstündchen die Royal Mile vom Schloss bergab zum Holyrood Palace geht, dem Sitz des britischen Königs in Schottland, dann treffen wir da schon auf den ersten blutigen Tatort. Hier passierte 1566 einer der spektakulärsten Morde in der Geschichte der Stadt, nämlich an David Rizzio, dem Sekretär und mutmaßlichen Geliebten der schottischen Königin Mary Stuart.
Ich erinnere mich, in dem Palast habe ich auch mal eine Führung gemacht. Henry Stuart, das war Marys Mann, der glaubte zumindest fest daran, dass die beiden eine Affäre hatten und der ließ ihn vor ihren Augen ermorden. Und dann gibt es da doch diesen Teil des Parketts, der wird im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ausgetauscht, aber es erscheint immer wieder an einer Stelle wie von Geisterhand ein blutroter Fleck auf dem Boden.
Mysteriös. Die Geschichten, die sich um diesen Palast ranken, die haben es also schon mal in sich. Und auch optisch macht der Palast Eindruck, finde ich, mit seiner Sandsteinfassade, mit den Türmen rechts und links am Eingang, mit dem schmiedeeisernen Tor.
Aber ich finde, der Palast hat schon auch ganz schön starke Konkurrenz. Da ist auf der einen Seite das Parlament. Das ist ja während unser beider Edinburgh ja gerade im Bau gewesen. Und es ist schon echt ein Statement. Direkt neben die Residenz des britischen Königs, damals noch der Königin, so ein modernes, großes Gebäude zu stellen, das ja mal mindestens für ein sehr starkes schottisches Selbstbewusstsein, aber auch für eine Selbstständigkeit steht. Und es geht hier ja auch immer wieder tatsächlich um eine mögliche Unabhängigkeit. 2014 ist das Referendum dafür gescheitert, aber seit dem Brexit wollen viele Schotten eigentlich lieber in die EU als im Königreich zu verbleiben. Also das ist ein tolles Spannungsfeld da, sagen wir es mal so. Und dann gleich nebenan von König und Parlament steht er, der Vulkan, Arthur's Seat. Das ist Edinburghs Hausberg und ich war so im Glück damals. Eine Stadt mit Hausberg finde ich super und in jeder Stimmung da hochgehen zu können.
Also für mich, als jemand, der ja aus dem flachen Norden kommt, war das sowieso schon mal beeindruckend, plötzlich in einer Stadt zu wohnen, die so einen richtigen Berg hat. Der ist ja immerhin 251 Meter hoch. Und von dort oben hast du so einen richtig genialen Blick zum Firth of Forth. Das ist der Meeresarm, der Edinburgh, mit dem er Nordsee verbindet. Würdest du, Tinker, als Bayerin eigentlich Arthur's Seat als Berg bezeichnen oder ist das für dich eher so ein Hügel? Du bist ja immerhin schon mal über die Alpen gelaufen.
Das ist ja immer eine Frage der Relation und des Settings. Dieser Berg, wirklich mitten in der Stadt, schön prominent, mit Blick auf quasi alles, das ist schon sehr genial. Und der ist ja nicht bewaldet oder so. Du läufst da hoch und guckst und kommst dabei schon auch gut aus der Puste. Ich würde mal sagen, für einmal rauf und runter und ein bisschen gucken und ein bisschen oben verweilen, plant man schon gut 2 Stunden ein. Wem das zu lang ist und zu anstrengend, der kann auch auf den Carlton Hill gehen. Da gibt es befestigte Wege. Der liegt auch sehr zentral und ganz oben steht das National Monument. Das soll so ein bisschen an den Tempel Parthenon auf der Akropolis erinnern. Von da hat man auch einen schönen Blick über die Stadt, aber natürlich nicht zu vergleichen.
Ja, und nach diesem sportlichen Intermezzo schlage ich vor, wir kehren erstmal ein. Wir gehen zum Lawn Market, fast wieder zum Schloss. Da ist nämlich noch so ein Ort, der sehr guten Stoff für einen Krimi liefert.
Ah, wir sind wieder in Silvias Bücherwelten. Und ich schätze mal, wir gehen zu Deacon Brodie's Tavern. Klassiker. Und ja, die Geschichte ist tatsächlich schon filmreif. Erzähl doch mal.
Genau, also Deacon Brodie war ein Zimmermann, Schlosser und ein scheinbar seriöser Stadtrat, der im 18. Jahrhundert hier am Lawn Market wohnte. Und weil der unter anderem die Türen und Schlösser für die reichsten Familien der Stadt zimmerte, konnte er nachts mithilfe einer Bande Krimineller die Häuser der Reichen plündern, um so seine Spielleidenschaft und sein Doppelleben zu finanzieren. Da war noch eine andere Frau im Spiel. Und das Ganze gipfelte dann in einer Verfolgungsjagd. Brodie wollte sich nämlich nach Amerika absetzen, nachdem er aufgeflogen war. Und am Ende wurde er aber in Amsterdam geschnappt, verurteilt und ja, keine 50 Meter von diesem Pub entfernt, gehängt, schräg gegenüber, in der Nähe von der St. Giles Cathedral. Und um nochmal auf Robert Louis Stevenson zurückzukommen. Der hat ja Dr. Jekyll und Mr. Hyde geschrieben. In diesem kurzen Roman geht es um einen Mörder mit gespaltener Persönlichkeit. Und diese Geschichte ist durch diesen Deacon Brodie inspiriert.
Und weißt du, was ich in Edinburgh so genial finde? Solche Geschichten, die bleiben nicht statisch, die wuchern in dieser Stadt und manchmal verselbstständigen sie sich komplett und werden weitererzählt und irgendwann weiß man dann irgendwie nicht mehr so richtig, wo die wirkliche Historie aufhört und die abenteuerliche Erzählung beginnt und das ist dann auch irgendwie unerheblich. Edinburgh war völlig zu Recht 2004 die erste UNESCO City of Literature. Schon der Bahnhof Waverley ist nach einem Roman von Sir Walter Scott benannt. Ich habe hier mal eine Recherche nur rund um Buchläden gemacht. Da gibt es einige tolle. Und um mal die Kurve zu kriegen, wo gedeihen diese ganzen Geschichten am besten? Natürlich im Pub.
Das stimmt. Also diese Stadt ist wie für uns beide gemacht. Jede Menge Bier und Bücher. Greyfriars Bobby's Bar zum Beispiel. Das ist nur 5 Minuten zu Fuß von hier. Der Pub ist nach der Geschichte über einen treuen Hund eines Polizisten benannt, der im 19. Jahrhundert 14 Jahre lang am Grab seines Besitzers gewacht haben soll. Und dann später auch auf diesem Friedhof beerdigt wurde. Die Geschichte ist später auch als Roman erschienen und wurde verfilmt. Und der Friedhof liegt eben direkt hinter dem Pub. An der Kreuzung steht so eine Bronzestatue, die den Hund, das war ein Terrier wohl, darstellen soll.
Aber ich habe mal auf einer dieser Altstadt-Gruseltouren, sehr zu empfehlen übrigens, die packen wir euch in die Shownotes, gehört, dass damals schlicht halt auch einfach viel gestorben wurde und daher auch viel umgebuddelt auf diesem Friedhof und dass Bobby eventuell nur scharf auf Gebeine war. Man weiß es nicht.
Also ich bewahre mir im Herzen lieber diese Geschichte mit dem treuen Hund. Aber wie auch immer, hast du jetzt noch mehr Empfehlungen, wo man sich in ein Café oder einen Pub setzen kann und sich auf Spuren sucht? Zu diesen Geschichten begeben. Du erschließt dir ja Städte sehr gern, wie ich weiß, indem du dich einfach mal alleine in so einen Pub setzt.
Ja, und also vor allem in Pubs kann man sich richtig gut alleine setzen. Mein All-Time-Favorite ist der Royal Oak. Das ist so ein Pub, der ist eher unscheinbar, auch total schmucklos und auch nicht groß. Der lebt von seiner Atmosphäre. Es ist ein legendärer, schon 200 Jahre alter Pub mit richtig guter Live-Musik. Da ist viel Folk dabei. Und dort habe ich meine Liebe zu rauchigem Whisky und rauchigen Stimmen entdeckt. Von denen kann man sich übrigens schon auf der Website einen Eindruck verschaffen. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch jetzt schon ein bisschen Pub-Feeling in den Alltag holen wollt, hört mal rein. In meiner Straße, der St. Stephen Street, gab es allein 3 Pubs. Wobei, ich glaube, es gab sogar mehr, aber das waren so meine 3. Am einen Ende St. Vincent's Bar, das ist auch ziemlich bekannt, so ein richtiger klassischer alter Pub, wo du so die Treppe runter ins Souterrain gehst. Am anderen Ende The Bailey, das ist eher so modern, da kann man auch sehr gut essen und super Fußball gucken. Und mittig The Antiquary, auch toll für Live-Musik.
Und dann gibt es ja noch diesen legendären Grass Market.
Ja, es ist so ein bisschen natürlich overtouristed, also da ist immer ordentlich was los, da sind auch Hotels und Sportsbars. Der liegt so unterhalb des Castle, es ist ein mittelalterlicher Platz, aber das lohnt sich schon dahin zu gehen. Da gibt es zum Beispiel den Pub The Last Drop, das ist wieder so eine Edinburgh-Geschichte. Im 18. Jahrhundert sollen hier Galgen gestanden haben oder ich denke mal, das war tatsächlich so. Und die Geschichte geht dann so, dass die Verurteilten in diesem Pub ihr letztes Mal bzw. ihren Last Drop, den letzten Drink bekommen haben. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Ich erinnere mich an einen Mädelsabend dort, wir waren zu 6 und es wurden immer so runden Pints bestellt. Pint ist ja immerhin mehr als ein halber Liter Bier und irgendwann wurde mir klar, dass das hier so gemacht wird. Also ich war da gerade angekommen in der Stadt und dass also jeder immer eine komplette Runde holt. Und dass ich also so als Einstimmung in den Abend, es ging ja dann danach natürlich noch weiter, 6 Pints trinken soll. Ich habe dann ganz schnell eine Runde geschmissen und gesagt, dass ich aber jetzt nicht unbedingt weiter mittrinke.
Ja, das wären ja auch 3 Liter, da wäre ich auch definitiv überfordert. Aber jetzt hast du bestimmt noch eine letzte Pub-Geschichte, die ist nämlich sehr schön, The Boundary.
The Boundary, also die Grenze, trennt Edinburgh von seinem Hafenviertel Leith. Und diese Grenze verläuft genau durch diesen Pub. Leith war im 18. Jahrhundert tatsächlich eine der wichtigsten Seehäfen Schottlands und bis 1920 auch eine eigenständige Stadt mit eigenen Gesetzen und auch eigenen Regeln für die Gastronomie. Die Pubs mussten da erst eine halbe Stunde später schließen. Halbe Stunde klingt ja nicht viel, aber wie du weißt, Pub-Hour ist wirklich raus. Also da ist auch kein Verhandeln mehr, du musst dein Getränk runterstürzen oder stehen lassen. Hier aber konnten die Leute einfach in die andere Hälfte wechseln und noch austrinken. Der Spaß war dann aber halt vorbei, als die eingemeindet wurde. Und das ist wirklich ein Viertel, da gehen wir jetzt mal hin, weil das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich gemausert.
Mhm. Und es ist ja auch wirklich nett da. Also auf mich wirkte das mit seinen Sandsteinfassaden schon auch so ein bisschen wie so ein Mini-Edinburgh. Aber es gibt noch einen Grund, da einen Abstecher hinzumachen. In Leith liegt nämlich unter anderem die frühere Yacht der Queen Elizabeth II., die Britannia. Und die Yacht ist 1997 quasi in Ruhestand gegangen. Die Königin soll damals sogar ein Tränchen verdrückt haben, weil sie gerne auf dem Meer gereist ist. Und jetzt ist sie ein sehenswertes Museumsschiff, auf dem man zum Beispiel die Kabine der früheren Königin besichtigen kann.
Ja, die Britannia, die war so der Beginn des Aufstiegs von Leith.
Passenderweise liegt die Yacht am Whiskey Quay, also am Kai, wo der Whisky früher verschifft wurde in alle Welt. Das erinnert also noch alles an die Zeit, als der Hafen noch eine größere Bedeutung hatte.
Und das hat sich dann ja alles irgendwann geändert und dann kam der Strukturwandel und mit dem Strukturwandel viel Arbeitslosigkeit. Und Leith galt noch in den 90ern, als wir hier studiert haben, so eher als schmuddelige Ecke.
Und als Drogenviertel, davon erzählt ja auch der Roman Trainspotting von Irvin Welsh, der spielt ja auch in großen Teilen hier.
Aber Leith hat sich total gewandelt. 2006 hat dort das erste Gourmet-Restaurant eröffnet, The Kitchen, benannt nach seinem Inhaber Tom Kitchen. Und der hat seinen Laden hier in einem ehemaligen Whisky-Lager eröffnet. Zum einen, weil die Mieten so günstig waren, aber auch, weil Leith noch nicht so schick war. Also ich glaube, er mochte dieses Potenzial, das es da gab. Er bekam dann auch schon nach 6 Monaten einen Stern. Und von da an ging es für ihn bergauf und nach auch für das ganze Viertel. Übrigens kannst du bei Tom Kitchen auch sehr gut Mittagessen, solltest natürlich reserviert haben. Ich habe das mal gemacht. Die Atmosphäre ist ziemlich locker. Ein Interview mit Tom Kitchen lest ihr im noch aktuellen Merian. Wir wollen aber natürlich Leith noch ein bisschen besser kennenlernen und da kann euch Beryl mehr erzählen. Beryl Preuschmann. Sie ist Deutsche, lebt aber seit 17 Jahren hier und organisiert gemeinsam mit ihrem Mann tolle Touren in Schottland. Auf meiner letzten Edinburgh-Reise war ich viel mit ihr unterwegs.
Eine Hafenstadt hat ja immer so diesen riesen Kontrast gehabt, weil du ja quasi reiche Handelsleute hattest, die dort gearbeitet haben und teilweise auch gewohnt haben. Und natürlich eben die Hafenarbeiter, die dann eben nicht die luxuriösen Unterkünfte hatten. Und das war auch in Leith so. Du hast also auch heute noch wunderschöne alte Mansion Houses und dann hast du diese riesengroßen Lagerhäuser, die oft jetzt umfunktioniert worden sind in Wohnungen. Und dann hattest du eben halt diese Baracken fast, so wo die Leute gewohnt haben. Und jetzt zum Beispiel geht ja sogar die Tram bis da unten hin. Das hat natürlich auch nochmal einen riesengroßen Umschwung gemacht. Es werden ganz viele Studentenwohnheime dahin gebaut. Die Studenten sind ja immer die, die am kreativsten sind und wie dann die ganzen hippen Cafés brauchen und die tollen Restaurants und so. 2007, wenn man mit dem Bus so runtergefahren ist, sah der Leith Walk ein bisschen runtergekommen aus und jetzt ist es ganz schön schick. Also Leith ändert sich immer und hat immer was Tolles. Also das hat eben diese alten Bonds, also die Lagerhäuser oder Whisky Bonds auch teilweise. Da sind überall jetzt coole Restaurants und Cafés drin. Tuchters ist ein genialer Pub. Tuchters heißt Landratten. Das war da, wo die Wartehallen für die Fähren waren, die weggegangen sind. Und da haben halt die Landratten auf ihre Fähre gewartet. So, das sind also die ehemaligen Wartehallen, die jetzt ein schöner Pub sind. Dann hat man in dem kleinen, flachen Hafenbecken vom Water of Leith eben auch nochmal so 2 Schiffe. Eins davon ist auf jeden Fall renoviert und auch ein Café- und Restaurantschiff. Entlang der Promenade hast du auch nochmal richtig viele ganz schicke Restaurants, aber auch teilweise so Pubs oder eben halt so Frühstücksrestaurants. Da kann man echt nett was machen. Dann hast du noch die Fingal, das ist eine Yacht, die jetzt dort geankert ist, die als Hotel funktioniert, aber auch für Afternoon Tea zum Beispiel sehr nett. Dann gab es bis vor kurzem Loch Fine, das Seafood Restaurant, das hat leider zugemacht, aber daneben gibt es noch so ein Fish and Chips Restaurant, was alle ganz toll finden. Da gibt es ja den kleinen New Haven Hafen, der sehr hübsch ist, der hat einen kleinen Leuchtturm, also man hat eben auch entlang, wenn man entlang des Ufers geht, hat man so tolle Blicke, weil du siehst ja rüber bis nach Fife und hast eben so ja schöne Blicke auf die Brücken oder eben auf die kleinen Inseln, die in der Mitte sind.
Apropos Essen.
In unserem Edinburgh-Jahr habe ich aus Verzweiflung irgendwann selber mein Brot gebacken. Ich war kulinarisch so unterversorgt und hatte damals das Gefühl, dass das alles irgendwie nach nichts schmeckt. Aber das hat sich wirklich komplett geändert. Es gibt richtig gutes Essen in Edinburgh. Als ich das letzte Mal da war, hat es mich von allen Seiten angesprungen. Ich war völlig geflasht. Überall tolles Vollkornbrot, Bio-Cafés, Märkte, Sterneküche. Das ist überhaupt kein Vergleich mehr. Ganz besonders toll, das gefällt dir auch, der Farmers Market auf so einer Terrasse unterhalb des Castle. Immer samstags. Es ist eine irre Kulisse und da gibt es tolle Produkte.
Und der Klassiker, also Haggis und so?
Den habe ich nur einmal in der vegetarischen Variante probiert und fand ihn eigentlich lecker.
Da lassen wir euch nochmal Beryl von erzählen.
Jede Nation hat so ein Arme-Leute-Essen, wo die Leute sich halt mit dem, was sie damals hatten, was Schmackhaftes bereiten mussten. Es gab hier wahnsinnig viele Schäfer. Nach dem Schlachten ist der Hauptteil natürlich als Pacht weggegangen oder verkauft worden und dann hatten sie halt Fleischreste übrig. Der Schafsmagen war die Hülle. Dann hat man also Fleischreste vom Schaf da reingemacht, meistens Innereien und ganz viel Getreide und Gewürze. Und wenn man das so ein bisschen kocht, dann schmeckt es halt wie ein Fleischgericht, so ein bisschen wie Hackfleisch eigentlich. Bloß, dass halt eigentlich gar nicht richtig viel Fleisch drin war, sondern eben mehr Getreide und Gewürze. Und das isst man eben traditionell mit einem Rübenbrei und einem Kartoffelbrei. Und die Rüben heißen Neeps und Kartoffeln heißen im Gälischen Tatties oder im Jargon in Irland und in Schottland, die sagen beide Tatties. Also sagt man Haggis, Neeps und Tatties. Und heute macht man ganz oft eine schöne Whisky-Soße dazu, dann hat man also schöne Soße. Eigentlich muss es wirklich so klatsch, klatsch, klatsch. 3 Kletscher auf den Teller und dann hast du deinen Löffel und dann nimmst du immer von jedem ein bisschen. Und wenn man Vegetarier ist, gibt es auch jetzt schönen vegetarischen Haggis, der schmeckt fast genauso, weil wie gesagt, im echten Haggis ist gar nicht so viel Fleisch drin.
Wo kann man denn Haggis besonders gut essen in Edinburgh? Hast du da einen Tipp?
Also da würde ich auf jeden Fall immer in irgendeinen Pub gehen. Da kann man auch nicht so viel falsch machen, ja. Also eben einfach ein gediegener Pub, Haggis, Neeps und Tatties.
Gibt es in den Pubs in der Regel auch die vegetarische Variante?
Ja, also Schottland hat sehr früh angefangen, muss ich echt mal sagen, früher als Deutschland. Damals, als ich hierher gekommen bin, vor 17 Jahren, haben die schon angefangen, vegetarisch, vegan und immer also für so Allergien auch extra Menüs zu haben.
Wir halten fest, die schottische Küche bietet viel mehr, als man so denkt. Und wer einen richtigen Pubcrawl machen möchte, also einen Abend lang von einer Kneipe zur nächsten ziehen, ist in Edinburgh sehr gut aufgehoben. Womit wir schon beim zentralen Highlight der Stadt wären, Hogmanay.
Oh ja, das schottische Silvester. Aber bevor wir euch von dieser Riesenparty erzählen, machen wir eine kurze Pause und stellen euch die gerade noch aktuelle Ausgabe von Merian vor. Denn darin findet ihr neben vielen anderen Geschichten und Reportagen 6 Seiten über Edinburgh mit vielen Tipps, auch rund um Silvester und über die hier sehr wichtige Festivalsaison und mit den Highlights von Leith.
Und gerade in Druck gegangen ist die nächste Ausgabe, in der es um Wellnessreisen, um Sleep Tourism, Ayurveda und das legendäre Karlsbad, die Klinik La Prairie und Day Spas geht. Außerdem Wien im großen Stadtporträt, eine Reise in die Antarktis, die Kulturhauptstadt Tartu, der grandiose Naturfotograf Michael Politzer im Interview. Und das Heft erscheint Ende März und ihr bekommt es unter merian-shop.de.
So, jetzt aber mal zu Hogmanay. Ich habe es ehrlicherweise nie erlebt. Ich bin selber neugierig. Ich war nämlich damals Silvester zu Hause.
Ich habe es dann später nochmal erlebt. Ich bin extra nochmal hingefahren und das war wirklich ein sehr großer Spaß. Und das sage ich, obwohl ich ja wirklich weder Silvester besonders mag, noch gerne bis 3 Uhr morgens trinken gehe.
Silvia.
Ja, so ist es. Aber Hogmanay ist wirklich eine geniale Mischung. Man kann da mit Wildfremden auf der Straße tanzen, jede Menge Menschen vom anderen Ende der Welt kennenlernen. Das ist wie Karneval im Rheinland. Inzwischen kommen auch an die 75.000 Touristen aus 80 Ländern, um mitzufeiern, und zwar 3 Tage lang. Es beginnt meistens am 30. Dezember mit einem Fackelzug durch die Stadt, bei dem dann auch eine Musikkapelle mitmarschiert.
Mit Dudelsäcken vermutlich, schrecklich.
Ich liebe das. Ja, also klar. Und dann ist da noch eine sehr feierliche Stimmung und dann geht's aber los. Ne? Wir haben ja vorhin schon über Carlton Hill gesprochen. Das ist dieser kleine Berg.
Hügel.
Berg, Hügel, Anhöhe nahe des Bahnhofs. Und dort wurde damals sein riesiger Nachbau eines Wikingerschiffes von Männern in Wikingerkostümen aufgestellt und abgefackelt. Das nennt sich Upperly Awe, das ist eine Tradition von den Shetlandinseln. In den Princes Street Gardens, das ist der kleine Park zwischen der Haupteinkaufsstraße und dem Schloss, gibt es dann am 31. Dezember ein Konzert mit bekannten Bands. Das waren zum Beispiel auch schon mal die Pet Shop Boys, aber eben auch schottischen Sängerinnen wie Katie Tunstall oder Amy MacDonald. In den Shownotes findet ihr übrigens eine kleine Spotify-Liste mit schottischen Bands.
Braucht man Tickets oder kann man so mitfeiern?
Für die meisten Events brauchst du inzwischen schon ein Ticket, für die Party in der Princes Street zum Beispiel oder eben auch für das Konzert im Park. Und das sollte man auch schon Monate im Voraus buchen. Was aber kostenlos ist und wirklich mit das Lustigste an Hogmanay, passiert nämlich eigentlich am Neujahrsmorgen, der Loony Duke.
Loony wie Lunatic, also verrückt.
Ja, genau. Und es ist auch völlig irre, was da abgeht. Also diejenigen, die am 1. Januar dazu noch in der Lage sind, die springen dann in South Queens Ferry, eine halbe Stunde nordwestlich von Edinburgh, ins Wasser, in den Firth of Forth. Und hunderte kostümierte Menschen sind das. Wikinger, Menschen in Kilts, also Karoröcken. Einmal habe ich auch Menschen als gerupfte Truthähne und wandelnde Bierflaschen dort gesehen.
Und bist du auch reingesprungen?
Ja, ich habe mit der Idee geliebäugelt, habe mich dann aber am Ende doch nicht getraut. Aber auch das Zuschauen ist wirklich ein großer Spaß. Schaut es euch mal auf YouTube an, da gibt es diverse Videos. Und naja, das Ganze eben mit dieser ikonischen roten Eisenbahnbrücke, der Forth Bridge im Hintergrund.
Die ist wirklich ikonisch. So ein bisschen auch so die erste Sehenswürdigkeit, die man wegen ihrer roten Farbe von Weitem erkennt, wenn man mit dem Flugzeug nach Edinburgh reist. Die Forth Bridge gehört seit 2015 ja übrigens auch zum UNESCO-Welterbe. Die Stadt ist wirklich architektonisch hochspannend, das halten wir mal fest. Viele jüngere Besucher kommen aber noch aus einem anderen Grund nach Edinburgh.
Harry Potter.
Genau. 1997 erstmals erschienen. 1998, als wir beide in Edinburgh waren, kam der erste Band auf Deutsch raus. Und ich fürchte, an Harry Potter kommen wir in Edinburgh nicht vorbei.
Aber das wollen wir ja auch gar nicht. Also wir können keinen Podcast über Edinburgh machen, ohne über Harry Potter zu sprechen.
Vermutlich nicht. Ich lese ihn auch ganz gern, aber mein Sohn ist bisher leider nur bedingt angesprungen. Nach Band 2 war erstmal Schluss.
Wir haben die Bücher unseren Kindern schon sehr gern vorgelesen. Hat dein Sohn nicht irgendwie auch einen Harry Potter Zauberstab?
Klar, der wurde ihm allerdings aus dieser riesen Harry Potter Welt in London mitgebracht.
Stimmt, die gibt's ja auch noch. Also ich kann schon verstehen, dass diese Bücher für jüngere, sagen wir mal Millennials, schon sehr prägend waren. Das merkst du auch an den vielen Besucherinnen und Besuchern, die alle in das Café The Elephant House geströmt sind. Dort soll nämlich die Harry Potter Autorin J.K. Rowling immer mal wieder an ihren Büchern geschrieben haben. Das war damals übrigens mein Lieblingscafé, als ich in Edinburgh studiert habe.
Ja, das Elephant House war auch eins meiner Lieblingscafés. Es liegt ja auch total nah an der Uni, war so ein Klassiker für Vorlesungspausen. Als ich dann das letzte Mal in der Stadt war, bin ich allerdings rückwärts wieder raus. Total überlaufen wegen akutem Rowling-Hype, würde ich mal sagen. Und dann war ich eben mit Beryl unterwegs, die ihr schon kennengelernt habt. Und die hat mir erzählt, dass J.K. Rowling eigentlich in einem anderen Café namens The Spoon auf der Southbridge geschrieben haben soll, das es aber jetzt so nicht mehr gibt. Also wieder mal, wo und wann hat die Geschichte ihr Eigenleben entwickelt?
Man weiß es nicht. Aber es ist schon irgendwie rührend, ne? Die Wände der Toiletten da sind voll gekritzelt mit Dankesbekundungen der Rowling-Fans an die Autorin. So, thank you for my childhood und so. Tragischerweise hat es da gebrannt 2021 und das Café ist erstmal geschlossen. Es soll jetzt aber im Sommer wieder eröffnen.
Jetzt verlassen wir mal das Elephant House und gehen zum Hotel Balmoral. Das ist das Hotel schlechthin in Edinburgh, absolute Landmark. Da gibt es auch eine J.K. Rowling Suite. Da hat sie dann wahrscheinlich angeblich auch geschrieben. Mhm. Ich würde da aus einem anderen Grund auf jeden Fall mit dir hingehen, nämlich zum Afternoon Tea, diesem absoluten Klassiker. Und das lohnt sich hier besonders. Da kriegst du diverse Etageren und Champagner und sehr köstlichen Tee, ganz tolles Ambiente, leise Musik. Aber Silvia, wir waren jetzt bei den USPs von Edinburgh und da kommt mir einer immer zu kurz. Beschreib mal, in was für einer Straße du gewohnt hast.
Das war so eine ganz stinknormale Wohnstraße mit kleinen Einfamilienhäusern, so aus den 30ern. Und deine?
So lang, ziemlich bananenförmig, mit vielen kleinen Entdeckerorten.
Okay, worauf willst du jetzt hinaus?
Dass ich noch nie zuvor und auch nie wieder danach eine Stadt mit so grandioser Straßendramaturgie erlebt habe.
Schönes Wort. Erklär mal, was du damit meinst.
Da ist diese schnurgerade, breite Princess Street, die kennt ihr ja inzwischen, mit ihren großen Läden und ganz viel Licht. Da ist die Royal Mile, die kennt ihr auch schon, eine Kette eigentlich aus 4 Straßen und die führen so hubbelig durch die Old Town, bilden quasi ihr Rückgrat. Da gibt es ganz viel so Kiltmaker und so Shortbread-Läden und so und ganz viel Schottenkaros. Dann gibt es dort in der Altstadt die Winds and Closes. Das sind Durchgänge, die sind zum Teil so schmal, dass mancher Luft holt, bevor er da durchgeht. Dann geht es manchmal richtig steil rauf und wieder runter. Es wird laut und wieder leise, schnell, langsam, hell, dunkel. Von manchen Brücken guckst du auf die Straße da runter. Dann gibt es diese Victoria Street, bilderbuchmäßig mit bunten Ladenfassaden. Also ich fand das immer total irre und war quasi laufsüchtig.
Ja, da ist was dran. Also dramatisch sind die Straßen, wie auch das Wetter. Wo du die Royal Mile erwähnt hast gerade, wir müssen ja unbedingt nochmal zum Castle. Und diese Straße verbindet Holyrood Palace und das Parlament, wo wir vorhin waren, mit dem Schloss, der Krone der Stadt. Wann genau das erste Mal eine Burg auf dem Castle Rock gewachsen ist, das weiß man gar nicht mehr so genau. Einen schriftlichen Beleg für die Burg hier gibt es ab dem Jahr 1093.
Und sie scheint echt mit diesem Fels verwachsen zu sein. Bilderbuchmäßig. Wirklich toll anzusehen und auch echt besuchenswert. Die Sache hat nur einen Haken, das sehen viele andere auch so. Edinburgh Castle ist eine von Schottlands absoluten Hauptattraktionen. Region und auch eine der meistbesuchten in Schottland.
Also reingehen oder nicht, ich sage ja, es lohnt sich. Das ist immerhin einer der ältesten befestigten Orte, vollgesogen mit Geschichte und Geschichten. Und natürlich hat man eine ganz tolle Aussicht von da oben.
Und wenn ihr im Sommer in der schon oft erwähnten Festivalsaison hier seid, was sehr zu empfehlen ist, also im August, dann könnt ihr auf dem großen Platz vor dem Schloss das Military Tattoo ansehen. Ich weiß noch gut, wie eine Freundin von mir ständig in den Ohren lag, wir müssen zum Tattoo. Und ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht, habe es aber auch nicht so wirklich hinterfragt und dann sind mir fast die Ohren weggeflogen. Das ist das Festival der Militärmusik. Da hast du sie also wieder, deine Dudelsäcke. Also mein Ding war es jetzt nicht, aber es ist natürlich einmalig. Damals gab es sie noch nicht, aber heute könntest du dich da direkt in eine grandiose Whisky-Welt retten.
Die Scotch Whisky Experience. Ich war da damals nicht. Ist das sehr Disney-mäßig?
Irgendwie schon, aber es lohnt sich. Fragen wir doch nochmal Beryl.
Also Scotch Whisky Experience ist echt toll. Ja, Whisky überhaupt ist was Tolles. Ich persönlich finde es auch ganz super. Ich finde auch Whisky spannend, selbst wenn man jetzt eigentlich kein Whisky trinken möchte, sondern ich finde bei Whisky ist die Liebe, mit der es hergestellt wird, schon allein macht Spaß. Dann gibt es eben halt so viele verschiedene Geschmacksarten und Noten. Das heißt, manchmal der innere Sherlock Holmes hat halt einfach Spaß, dies so alles zuzuordnen. Und die ganzen Geschichten dazu sind schon mal spannend. Und ich sage immer, wenn man jetzt in eine gewisse Brennerei geht, das macht auch immer sau Spaß, aber dann hast du eben halt nur diese eine Geschichte. Und Scotch Whisky Experience, die ist ja quasi geboren dadurch, dass sie von einem brasilianischen Herrn, der angefangen hat, Whiskyflaschen zu sammeln. Und der hatte dann relativ schnell die weltgrößte Whiskyflaschensammlung. Dem hohen Alter, da hat er gesagt, er möchte gerne, dass es was Besonderes mit dieser Sammlung gemacht wird und hat die dann Schottland zurückverkauft. Er hat also eine Bedingung gemacht, sie soll für alle Menschen zugänglich sein und es soll eine Schule für Whisky sein. Die müssen alles abfrühstücken. Also die können sich nicht auf eine Brennerei fixieren, sondern die müssen Whisky als Gesamtheit erklären. Und die haben eine ganz niedliche, wie so eine Geisterbahnfahrt, wo du erstmal die Herstellung von Whisky erklärt kriegst von dem Whisky-Geist. Das ist total niedlich gemacht in mehreren Sprachen. Also man kann es eben auch wunderschön auf Deutsch machen. Und danach hast du dann so ein Tasting-Gang. Und nein, absolut kein Fusel. Und vor allem eben auch, der Shop hat alles. Aber es gibt jetzt auch neuerdings die Johnny Walker Experience. Die ist natürlich nur Johnny Walker, aber das ist auch was ganz Besonderes Neues, was zum Thema Whisky passt.
Okay, wenn man sich für eins entscheiden muss aus Zeitgründen, was würdest du raten?
Also, wenn man eher so ein bisschen hipper Video will und eher so Whisky-Cocktail-Trinker ist, dann Johnny Walker Experience. Wenn man wirklich was lernen will über Whisky und sich an diesen, an den wunderschönen Flaschen und Design erfreut, dann Scotch Whisky Experience.
Also sie ist wirklich toll. Und ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, Whisky ist ja hier wirklich ein Kulturgut und ein ganz tolles Getränk. Du kannst da ganz viel rausschmecken.
Bevor ich dich hier gar nicht mehr wegkriege, lassen wir es jetzt zur Erholung ruhig angehen. Wir gehen mal von hier oben den Berg runter zur National Gallery.
Bin dabei, die liebe ich. Und einmal im Jahr, im Januar, findet hier eine ganz besondere Ausstellung statt, auf die sich viele Kunstfreundinnen und Freunde sehr freuen. Dann werden diese ganz empfindlichen Aquarelle des Impressionisten William Turner rausgeholt und aufgehängt. Der ist ja echt ein großer Name und berühmt eigentlich für seine Seestücke. Aber hier siehst du dann auch Orte, die Turner in Schottland bereist und gemalt hat.
Und da kommt wieder unser Freund Robert Louis Stevenson ins Spiel.
Was hat der denn mit Turner zu tun? Der trug doch noch Windeln, als Turner im Mitte des 19. Jahrhunderts gestorben ist?
Ja, aber sein Großvater kannte ihn. Also Robert Louis Stevenson kam aus einer Ingenieursfamilie, die berühmt war für ihre Leuchttürme. Robert Louis musste auch Ingenieurswesen studieren, mit wenig Lust. Jedenfalls Stevensons Großvater war es, der den Leuchtturm Bell Rock bei Arbroath gebaut hatte. Das liegt so 1,5 Stunden nördlich von Edinburgh. Und er beauftragte Turner damit, dieses Bauwerk zu malen. Das Bild, das ist ein weißer Leuchtturm, an dem sich so riesige Wellen brechen, gehört heute auch zur Sammlung der National Gallery.
Ich würde euch aber auch sehr empfehlen, noch einen Ort für moderne Kunst aufzusuchen, nämlich die Gallery of Modern Art. Die liegt nicht so zentral wie die National Gallery, sie ist aber wirklich toll und auch der Weg dahin ist wirklich ein Erlebnis.
Ja, das kann ich bestätigen. Die liegt nämlich quasi 2 Straßen hinter dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe, nahe dem Flüsschen Water of Leith. Und wenn man schon mal jenseits der Innenstadt ist, also man braucht 1/2 Stunde etwa zu Fuß von der National Gallery dorthin, kann man in Dean Village vorbeischauen. Dean Village Cottage war früher ein eigenes Dorf mit vielen verschiedenen Wassermühlen, in denen Getreide gebacken wurde. Und auch optisch sieht man, dass das wirklich eine Welt für sich ist. Also einige Häuser schimmern fast rosa, andere sind gelb und weiß getüncht. Man hat Fachwerkhäuser, kleine Gärten. Und das ist eben alles eine Nummer kleiner nochmal als die Innenstadt.
So, jetzt haben wir Edinburgh aber wirklich ganz gut von Arthur's Seat im Osten bis nach Dean Village im Westen abgeklappert. Wir waren noch ja, weit nördlich in Leith. Es gibt noch echt viele, viele andere Orte, aber ich fürchte, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ne?
Ach komm, hau doch nochmal deine drei wichtigsten Tipps raus.
Ob es die wichtigsten sind, aber ich kann dir nochmal so einen, ich mache nochmal so einen kleinen Edinburgh-Tag. Und zwar extra für dich, den Botanischen Garten. Warst du da mal?
Leider nicht, obwohl mir besagte Mitbewohnerin Marjorie damals immer sehr empfohlen hat, da mal hinzugehen. Aber ich war damals noch nicht so im Gartenfieber, anders als heute.
Der liegt tatsächlich gleich neben meiner Edinburgh-Heimat Stockbridge. Da gehst du jetzt mal so eine lange Straße lang, die ist sehr hübsch, und holst dir bei The Artisan Roast einen Kaffee und bei The Pastry Section was Leckeres auf die Hand. Und dann gehst du so ein paar Schritte und bist wunderschön im Grün und gehst durch den Botanischen Garten und hinten wieder raus an den Water of Leith. Diesen schlängeligen Bach, den du schon erwähnt hast, der dort verläuft. Und dem kannst du tatsächlich folgen bis nach Leith. Das ist ein echt schöner Weg. Siehst du mal so ein ganz beschauliches Edinburgh und kommst dann da unten an dem Hafen wieder raus. Wir haben da nämlich noch was vergessen. Du kannst da dein Edinburgh-Erlebnis in der neuen Port of Leith Distillery ausklingen lassen. Bei einem Whisky mit Blick aufs Wasser.
Das waren jetzt, glaube ich, eher 5 Tipps, aber was soll's? Meinst du, du kannst dich lösen von Edinburgh?
Niemals. Aber wir kommen jetzt trotzdem zum Ende. Also, egal, ob ihr nur einen Nachmittag in Edinburgh seid, großer Fehler, und dann gleich weiter in die Highlands weiterfahrt, auf jeden Fall große Empfehlung. Oder ob ihr vielleicht ein ganzes Wochenende Zeit in der Stadt habt oder noch besser mehrere Tage. Habt Spaß mit unseren Ideen und Tipps. Lasst euch treiben, geht auf Entdeckungstour und schreibt uns gern, auch wenn ihr Wünsche für eine der nächsten Folgen habt, an podcast@merian.de. Schön, dass ihr uns auf diesem Städtetrip begleitet habt. Uns gibt's in 2 Wochen wieder, dann geht es sogar noch weiter in den Norden, nämlich in die Arktis. Bis dahin, tschüss.
Bis bald.